Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Er ist einer der besten, einer der meistzitiertesten Wissenschaftler auf dem Feld der Milchsäurebakterien, auf dem Feld des Sauerteiges. Hat über 340 peer-reviewed Papers geschrieben, ist über 21.000 Mal von anderen Wissenschaftlern zitiert worden in den eigenen Arbeiten und er kennt sich aus mit den kleinsten unter uns, mit den Milchsäurebakterien. Ich spreche heute mit Professor Michael Gänzle. Ich durfte ihn kennenlernen vor einigen Jahren auf einer Sauerteigtagung. Er hat auch mein Brotbackbuch Nummer 4 gegengelesen, damit da fachlich alles soweit passt. Und wir unterhalten uns heute über viele Fragen der Praxis, aber auch ein bisschen über sein Leben als Sauerteigforscher. Als vielbeschäftigter Wissenschaftler hatten wir ein bisschen Termindruck im Nacken. Insofern wird es vielleicht nochmal einen zweiten Teil geben mit Michael Gänzle. Spannend genug wäre es in jedem Fall. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß und Erkenntnis in den nächsten gut 40 Minuten mit Michael Gänzle. Hallo Michael.
Guten Morgen, hallo Lutz.
Ja, bei mir ist schon fast guten Abend. In Kanada ist guten Morgen. Ich würde auch sofort einsteigen mit der spannendsten Frage, vielleicht für alle, die zuhören, für den Anfang. Bäckst du denn dein eigenes Sauerteigbrot?
Ich backe mein eigenes Sauerteigbrot. Das habe ich schon in Deutschland angefangen, eigentlich eher nebenher. Die Motivation war nach dem Umzug nach Kanada ein bisschen größer, schlicht und ergreifend, weil man hier weiterfahren muss, um gutes Brot zu kaufen. Das heißt, ich habe einen Sauerteig im Kühlschrank, der alle 3 bis 6 Wochen aktiviert wird für 3 Kilo Brot, die dann ins Tiefkühlfach wandern. Und wenn die weg sind, dann geht's wieder los.
Und ist das noch klassisch deutsches Brot, deutscher Sauerteig, der sehr roggenbetont ist? Oder ist das schon der eher amerikanische Style Weizensauerteigbrot?
Nee, da mache ich mein eigenes Brot, weder deutsch noch amerikanisch. Rezepturen entwickelt, die mir und der Familie gut schmecken und da bleibe ich dabei. Also das eine Brot ist ein Weizenbrot, das andere Brot ist ein Roggen-Weizen-Mischbrot und je nach Tagesform ist der Roggenanteil größer oder kleiner.
Mhm. Und der Sauerteig selbst, ist der auf Roggenbasis?
Der Sauerteig ist auf Roggenbasis überwiegend. Wobei ich da nicht pingelig bin. Es gibt keinen Unterschied zwischen Roggen- und Weizensauerteigen. Das heißt, es ist eigentlich egal, ob man den Sauerteig auf Roggen zieht oder ob man auf Weizen.
Da sind wir schon mittendrin. Eine Frage dazwischen habe ich noch. Hast du deinen eigenen Sauerteig auch schon mal unter die Lupe genommen oder ist das dann im Forscherleben zu dicht dran an der Praxis?
Nee, ich hatte ganz am Anfang, ich habe mich nicht getraut, den Sauerteig von Deutschland nach Kanada mitzunehmen, weil ich nicht genau wusste, was da für Dokumentation notwendig ist. Ich habe den also hier mit Mehl und Wasser und Backhefe wieder von vorne angefangen. Und ich glaube, nach 3 bis 6 Monaten habe ich geguckt, welche Bakterienspezies im Sauerteig sind. Aber das war ganz klassisch eine Kombination von Lactiplantibacillus plantarum und Levilactobacillus brevis, die man in sehr vielen Sauerteigen findet. Die Kombination findet man in sehr vielen Sauerteigen, die Amateure zu Hause verwenden, um Brot zu backen.
Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast ihn mit Hefe angesetzt. Spielt das denn eine Rolle? Gibt es da Untersuchungen zu, ob ich ihn mit Hefe starte oder ob ich ihn einfach nur mit Mehl und Wasser ansetze?
Mit Hefe geht's ein bisschen schneller. Wenn ich mit Mehl und Wasser ansetze, dann habe ich eine Entwicklung von unterschiedlichen mikrobiellen Floren. Die zahlreichsten Organismen im Weizenmehl sind Enterobacteriaceae, die von der Pflanze kommen. Das sind auch die, wo zuerst wachsen. Dann kriege ich Leukonostok und Lactococcus, also nicht sehr säurestabile Milchsäurebakterien. Und die werden dann nach der zweiten, dritten Kultur werden die von säuretoleranteren Milchsäurebakterien verdrängt, die tiefer säuern und dadurch die Konkurrenz gewinnen. Wenn ich mit Backhefe anstelle, dann habe ich 2 Vorteile. Zum ersten, ich muss mich nicht nur auf die Organismen verlassen, die im Mehl drin sind, sondern die Backhefe bringt vielleicht auch noch ein paar Bakterien mit, die nützlich sind. Mhm. Und zweitens, die Hefe wird den pH-Wert ein bisschen senken, den Sauerstoff wegnehmen. Und dadurch sind die Milchsäurebakterien schlicht und ergreifend ein bisschen schneller.
Da kommt jetzt bei mir gleich wieder die Frage in den Vordergrund, gibt es denn da einen Unterschied? Also welche Quelle der Mikroorganismen ich verwende? Also wenn ich jetzt mit Hefe anfange und dann ist ja trotzdem immer noch das Mehl dabei, das ja, wie du schon sagst, auch Mikroorganismen mitbringt, übernehmen die dann über kurz oder lang die Oberhand, die Mikroorganismen vom Mehl, oder was man auch oft liest, sie kommen vom Löffel, von der Hand, aus der Luft. Ich war bislang der Meinung, der große Teil kommt vom Getreide. Gibt es denn da Untersuchungen zu, wo die große Menge an Mikroorganismen herkommt im Sauerteig, im Spontansauerteig?
Das ist eine spannende Frage. Also wenn ich von vorne anfange, dann kommen die Organismen von den Materialien, die ich nehme, um den Sauerteig zu starten. Wenn ich mit Mehl und Wasser anfange, dann kommen sie aus dem Mehl und aus dem Wasser. Wobei in Mehl sind nicht sehr viele Milchsäurebakterien drin. Das heißt, da wartet man ein bisschen, bis man die richtige Flora drin hat. Wenn man Backhefe zusetzt, habe ich eine weitere Quelle von Milchsäurebakterien. Das Ganze kann also ein bisschen schneller gehen. In vielen Fällen werden Sauerteige unter Zusatz von Pflanzenmaterial gestartet, Blüten, Blätter, Beeren, was auch immer. In dem Fall hat man noch zusätzliche Quellen von Material. Mhm. Es gibt auch, und das sind nicht nur anekdotische Erzählungen, es gibt auch Fälle, dass Bäcker mit Dung ansetzen. Und die Frage ist nicht, ob das mit Dung schneller geht, sondern die Frage ist, ob man den Dung von Kühen nimmt oder von Pferden. Und das hat den Vorteil, dass man die Lactobacillen mitnimmt, die in der Darmflora von Kühen oder Pferden drin sind. Und zum Teil sind die durchaus wettbewerbsstarke Milchsäurebakterien, die langfristig im Sauerteig bleiben können.
Ja, das ist spannend. Ich erinnere mich gerade an die Sauerteigtagung, wo wir uns das erste Mal getroffen haben vor einigen Jahren. Und da gab es einen Vortrag, ich weiß leider nicht mehr von wem, da ging es um die genetische Abstammung der typischen Sauerteigfloren. Und da hörte ich was von Hühnern, von Schweinen, von Kühen und so weiter. Das geht ja jetzt so in die Richtung, ne? Also wie sieht's denn aus mit der Geschichte oder mit den Abstammungsverhältnissen der typischen Milchsäurebakterien? Wo kommen die her?
Muss ich jetzt mal differenzieren. Mhm. Es gibt unterschiedliche Sauerteige, je nachdem, zu welchem Zweck der Sauerteig geführt wird. Und da ist mittlerweile die Vielfalt sehr groß, weil ich habe ein paar tausend Amateurbäcker, die zu Hause für den Eigenbedarf backen. Und jeder macht es ein bisschen anders. Das heißt, jeder hat seine eigenen Bakterien. Wenn ich jetzt mal grob unterscheiden will, dann habe ich erstens die spontanen Sauerteige. Da stellt sich also jemand in die Küche oder in die Backstube und startet mit Mehl, Wasser und vielleicht anderen Pflanzenmaterialien. In den Sauerteigen werden für die ersten Tage oder Wochen immer die Organismen dominieren, die vom Rohmaterial kommen. Und Milchsäurebakterien sind auf Pflanzen nicht sehr zahlreich. Also bei Lactobacillus plantarum, da kann es schon sein, dass man durchaus mal in 10 Gramm suchen muss, bis man eine Zelle findet. Aber sie sind da. Und wenn man anfängt zu führen, setzen sie sich durch. Es gibt eine zweite Kategorie von Sauerteigen, die häufig in der Industrie als Teigsäuerungsmittel verwendet wird. Die Sauerteige werden von Lieferanten der Backindustrie geführt. Ein Beispiel in Deutschland wäre Bücker. Mhm. Es gibt aber auch industrielle Fermentationen, wo im Prinzip fermentiert wird, um einen hohen Säuregehalt zu kriegen, den man braucht, um Roggenteige zu verbacken. Nicht nur, aber vor allem. Und die Anlagen stehen in Deutschland, aber auch im Baltikum. Wir haben mit einer Firma gearbeitet, die in Finnland Roggenbrot bäckt. Und in den Sauerteigen sind tatsächlich intestinale Mikroorganismen drin, also Milchsäurebakterien, die aus dem Intestinaltrakt von Wirbeltieren kommen. In einem Sauerteig haben wir feststellen können, dass die Organismen aus Nagetieren kommen müssen. Und es ist jetzt nicht schwierig, sich vorzustellen, dass Weizenmehl von Mäuse- oder Rattenkot verunreinigt wird. Mhm. In einem anderen Fall ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Milchsäurebakterien aus dem Schwein kommen. Und diese Sauerteige werden ja praktisch ständig geführt. Das heißt, der Zeitpunkt, wo irgendjemand mit Wasser Mail angefangen hat. Der Zeitpunkt liegt schon ein paar Jahrzehnte zurück. Und wenn ein Zeitpunkt, ein Sauerteig über sehr lange Zeiten geführt wird, dann werden selbst unwahrscheinliche Kontaminationsereignisse werden zur Sicherheit. Das heißt, selbst wenn es nicht sehr wahrscheinlich ist, dass Mehl, Wasser oder Bäcker eine Kontamination von Schweinekot in die Bäckerei bringen. Wenn man den Sauerteig 5 Jahre lang geführt wird, ist selbst eine sehr unwahrscheinliche Kontamination wird praktisch zur Sicherheit, weil irgendeiner war dann halt mal im Schweinestall und ist nachher in die Backstube gekommen. Und es braucht wirklich nur sehr wenige Zellen von den Milchsäurebakterien. Wenn sie wettbewerbsstärker sind als die, wo schon im Sauerteig drin sind, dann verdrängen sie andere Milchsäurebakterien und setzen sich durch. Es gibt noch einen dritten Sauerteig und das sind die Sauerteige, die in Bäckereien als alleiniges Teiglockerungsmittel genutzt werden. Also das schließt die Haushaltsbäcker aus und es schließt auch die Sauerteige aus, die zur Teigsäuerung, aber nicht zur Teiglockerung eingesetzt werden. Warum ist das wichtig, wenn ich mit Sauerteig, aber ohne Backhefe Brot herstellen will? Dann werden die Bäcker praktisch zum Sklaven des Sauerteiges, weil der Sauerteig muss geführt werden auf maximale Stoffwechselleistung, um einen ausreichenden Trieb zu kriegen. Die Sauerteige, die enthalten praktisch immer Fructilactobacillus sanfranciscensis, ein heteroformitatives Milchsäurebakterium, in Assoziation mit einer Hefe, die Kasachstania humilis heißt, früher Candida milleri oder Candida humilis. Und alle gegenwärtigen bekannten Isolate von Fructilactobacillus sanfranciscensis kommen aus Sauerteig. Und wenn man sich die 50 Genome anguckt, die zurzeit sequenziert sind, die kommen aus Asien, die kommen aus Italien, aus Deutschland, aus Nordamerika, Kanada und San Francisco. Die Genome unterscheiden sich nur in so wenigen Basenpaaren, dass man praktisch alle bekannten Isolate von Fructilactobacillus sanfranciscensis als den gleichen Stamm bezeichnen würde. Nicht nur die gleiche Spezies, sondern der gleiche Stamm. Und die wahrscheinlichste Erklärung für die genetische Population, für die Struktur der Population von Fructilactobacillus sanfranciscensis ist tatsächlich, dass der Organismus vor ein paar tausend Jahren, irgendwas zwischen 2000 und 10.000 Jahren, im wahrscheinlich im fruchtbaren Halbmond domestiziert wurde, genauso wie Hühner, Schafe, Ziegen und Kühe domestiziert wurden, und dann von einer Stelle aus einer Kultur weltweit verteilt wurde. Das heißt, in der Schlussfolgerung, es ist möglich oder sogar wahrscheinlich, dass weltweit alle Bäcker mit Sauerteigen Brot backen, der den gleichen Ursprung hat.
Das ist spannend. Ich komme auf den Punkt gleich nochmal zurück. Ich habe jetzt gerade nochmal meine Analyse rausgeholt, die ich weiß gar nicht mehr, glaube 2018 habe machen lassen von meinen Sauerteigen, also nur die dominanten Kollegen. Und San Franciscensis war überall drin, in allen, also Roggenweizen, Weizenfest, Weizenweich und so weiter. Bei den Hefen hat aber dominiert die normale Bäckerhefe, also die Saccharomyces cerevisiae. Die Humilis hatte ich erwartet, aufgrund der Recherchen, die ich damals gemacht habe, aber es war die Bäckerhefe. Wie kann das sein? Eigentlich sind die, soweit ich das weiß, eigentlich Konkurrenten um die gleiche Nahrung.
Nee, Hefen und Milchsäurebakterien kommen offensichtlich sehr gut miteinander aus, weil die in sehr vielen Lebensmittelfermentationen einschließlich Sauerteig miteinander vergesellschaftet sind. Offenbar tun sie sich nicht auf den Füßen stehen und die Kooperation überwiegt. Die Konkurrenz. Ein Beispiel ist, dass Milchsäurebakterien im Sauerteig bevorzugt Saccharose und Maltose verbrauchen und den Teig aber säuern, während die Hefen bevorzugt Glucose freisetzen. Das heißt, in Bezug auf die Kohlenstoffquelle sind sie nicht in Konkurrenz. Mhm. Gleichzeitig wird durch die Säuerung der Milchsäurebakterien werden die proteolytischen Enzyme des Mehls aktiviert und dadurch werden der Hefe Aminosäuren bereitgestellt. Und schließlich wird durch Säuerung, viele Sauerteighefen sind etwas resistenter gegenüber Essigsäure als andere Backhefen. Und jetzt durch die Säuerung werden also Konkurrenzhefen ausgeschaltet. Und Saccharomyces cerevisiae ist nicht die häufigste Hefe in Sauerteigen, aber sie kann durchaus vorkommen. Also das wäre nicht ungewöhnlich, dass man da die Backhefe drin hätte. Und vielleicht ein Wort. Das gibt mittlerweile sehr gute Zeichen, dass intensives Backen für andere Organismen selektioniert, als wenn man nur gelegentlich backt. Also da gibt es eine Studie aus Frankreich. Die haben sich Bäckereien angeguckt. Eine Bäckerei backt jeden Tag. Die führen den Tag, den Sauerteig am Tag 2 bis 4 Mal.
Ja.
Das heißt, die Organismen sind praktisch ständig am Wachsen. Und in den Sauerteigen war zuverlässig Kasachstania humilis drin. Dann haben sie sich die andere Bäcker angeguckt, die nur 2 bis 3 Backtage haben, also ein Hof, der 2 Mal in der Woche bäckt und dann das Brot an die Kunden direkt ab Hof verkauft. Und in den Sauerteigen waren schon andere Hefen drin, die gleichen Milchsäurebakterien, aber andere Hefen. Wir haben die gleiche Beobachtung gemacht. Wir haben 2005 einen Sauerteig isoliert von einer Bäckerin in Edmonton, ohne Backhefe gelockert hat. Und da war, wie erwartet, Candida humilis oder Kasachstania humilis und Fructilactobacillus ambratescensis drin. Die Bäckerin, die ging dann 2009 in Rente und backt jetzt nur noch für den persönlichen Gebrauch einmal die Woche, während der Bäcker, der die Bäckerei übernommen hat, wie vorher jeden Tag 2-3 Mal führt, um jeden Tag Brot zu verkaufen. Die Stämme blieben stabil in dem Sauerteig, der in der Bäckerei geführt wurde, weil die Bedingungen die gleichen waren. Er hat sich verändert bei der Bäckerin, die in Rente ging und seither nur noch einmal die Woche für den persönlichen Bedarf gebacken hat.
Das heißt, es ist nicht nur eine Frage, wie aktiv sind die Mikroorganismen, sondern sie verändern sich dann auch, je nachdem, wie oft der Sauerteig umgangssprachlich gefüttert wird, aufgefrischt wird.
Genau, der Sauerteig passt sich dem an, wie er gefüttert und gebraucht wird. Und eine einfache Umstellung wie von jeden Tag backen zu 2 Backtage der Woche ist schon eine Zäsur, wo die Bakterien und Hefen im Sauerteig beeinflussen kann. Was keinen Unterschied macht, wenn man backt, wichtig ist, dass das Brot schmeckt. Die Bäcker, die verkaufen wollen, die müssen dann tatsächlich eine gewisse Qualität erreichen, damit die Verbraucher das kaufen. Wenn man zu Hause backt, ist der Druck weg, man isst, was schmeckt. Und wenn das Brot ein bisschen kleiner ist, weil der Trieb nicht ganz optimal ist, dann ist es halt ein bisschen kleiner.
Okay, das ist natürlich ein Erkenntnisgewinn für alle, die zu Hause auch so phasenweise backen. Das heißt, es stellt sich doch der Sauerteig um, wenn man jetzt, was nehme ich für ein Beispiel, in 3-4 Wochen vielleicht unterwegs ist, nicht backt und dann wieder anfängt, kann es sein, dass sich da schon was getan hat. Das wäre sowieso die Frage, wie schlimm oder nicht schlimm ist es denn, den Sauerteig, so wie du es ja jetzt auch beschrieben hast, 3, 4, 5, 6 Wochen liegen lässt und dann anfängt damit und dann aber wieder, nehmen wir mal an, 2, 3 Wochen am Stück auffrischt. Passt sich in diesen kurzen Zeitabständen schon immer was an oder muss ich das wirklich über sehr lange Zeiträume durchhalten, das auffrischen bzw. das nicht auffrischen, das liegen lassen?
Also das hat sich wissenschaftlich noch keiner angeguckt, um jetzt mal verschiedene Sauerteige, die in der daheim von Amateuren geführt werden, die über längere Zeiten zu beobachten. Wir haben 3 Bäckereien beobachtet, wo wir Isolate haben, die einen Zeitraum von 19, 12 und 3 Jahren abdecken. Und die waren tatsächlich sehr stabil. Im Haushalt wurde die Beobachtung nicht gemacht. Aber wenn man die Backtage durch Kühllagerung unterbricht, werden sich sicher die Bakterien anpassen. Also in den kühlgelagerten Amateursauerteigen wurde meines Wissens sehr selten oder gar nie Fructilactobacillus ambratescensis gefunden. Der fliegt dann irgendwo mal raus, weil bei Kühllagerung stabil bleiben, das ist nicht das, was der Organismus gut kann. Es stellen sich dann andere Bakterien ein und ich habe den Verdacht, aber wie gesagt, das ist ein Verdacht, nichts, was man durch Beobachtungen erhalten kann, dass ich dann nach 1, 2, 3 Jahren eine stabile Gemeinschaft von Hefen und Milchsäurebakterien einstellt. Und die wird stabil bleiben, solange man die Bedingungen gleich hält. Also 4 Wochen Kühllagerung, ein paar Tage auffrischen, damit er wieder fit wird und dann backen.
Ja, ich kenne das sehr oft aus den USA von Hobby- und Profibäckern. Bei den Profis ist es einfach, bei den Hobbybäckern ist es ein bisschen Aufwand, dass die tatsächlich den Weizensauerteig war es dann jeden Tag mindestens zweimal auffrischen und der nie in den Kühlschrank kommt. Das wird wahrscheinlich mit dieser Beobachtung zu tun haben, ne? Dass er es einfach immer unter gleichen Bedingungen weiterleben soll und dadurch eben auch sehr kalkulierbar wird, was mit dem Brot passiert.
Es ist eine Möglichkeit, den Sauerteig zu führen. Ich denke mal, wenn man jeden Tag zweimal auffrischt und das Ding nicht in den Kühlschrank stellt, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man Fructilactobacillus sanfranciscensis, der drin war, wenn man den Sauerteig von der Bäckerei gekriegt hat, dass er drin bleibt. Aber wie gesagt, man kann daheim Brot backen ohne Fructilactobacillus sanfranciscensis, es trotzdem gut schmeckt. Wenn es denn sein muss und der Trieb ein bisschen schwach ist, dann gibt man halt ein bisschen Backhefe dazu. Also ich empfehle da immer, das tief entspannt zu sein. Solange das Brot schmeckt, ist gut. Und der große Unterschied in der Qualität stellt sich immer dann ein, wenn ich einen gewissen Prozentsatz des Mehles, 10, 20, 30% über mehrere Stunden mit dem Sauerteig fermentiere und dann eine lange Zeit habe vom Teigmischen bis zur Backstube. Mhm. Je nachdem, wie viel Hefe zugesetzt wird, könnte es zwischen 2 und 4 Stunden sein oder länger. Und das ist, glaube ich, wichtiger für die Brotqualität, als wenn man jetzt sagt, ich gebe nie und nimmer keine Backhefe zu oder dass man sagt, ich tue zweimal am Tag auffrischen, obwohl ich nur alle 4 Wochen backe, weil ich unbedingt sicherstellen will, dass Fructilactobacillus sanfranciscensis drin ist.
Wie sieht es denn in so einem Nicht-Industrie-Sauerteig aus? Also wir bleiben mal bei den Hobbybäckern, weil die hören uns hauptsächlich zu hier. Ja. Ist das, kann man sich das vorstellen, dass da jetzt eine Milchsäurebakterien Sorte, nenne ich es jetzt mal profan, und eine Hefesorte drin ist, so wie wir das jetzt so grob beschrieben haben? Oder sind das ziemlich viele, die einen sind dominanter, die anderen weniger dominant? Und wenn ja, wie viele können es denn sein? Was sagt da die Forschung?
Also das sind normalerweise 50 Milchsäurebakterien, aber in der Regel nur ein Hefestamm. Und wenn ich sage 50 Milchsäurebakterien, sind es normalerweise 2 bis 3 Stämme, die dominieren. Also die unter sich etwa 90 bis 99% der Lebendkeimzahl ausmachen. Und dann nochmal eine größere Anzahl von Stämmen, die nun eben nicht so zahlreich sind, aber irgendwo im Teig eine Nische gefunden haben, wo es ihnen ermöglicht, stabil zu bleiben, auch wenn die Lebendkeimzahl nie 1% der Gesamtkeimzahl übersteigt. Ein Beispiel für so ein Organismus wäre Campylobacter alimentarius. Der Organismus, den haben wir Campylobacter genannt, weil er in sehr vielen Fermentationen auftaucht, aber sehr selten als dominante Spezies. Den Organismus findet man sehr häufig im Sauerteig, praktisch nie als dominierende Spezies. Und ich habe den Verdacht, dass der Nahrungsnischen sich auftut, wahrscheinlich Glukosemoleküle, die an Phytochemikalien gebunden sind, die anderen Milchsäurebakterien nicht, an die anderen Milchsäurebakterien nicht drankommen. Das heißt, die Organismen erschließen sich kleine Nahrungsquellen, die für andere Milchsäurebakterien nicht zugänglich sind, und dadurch sind sie stabil vorhanden, bleiben aber in relativ geringer Keimzahl.
Mhm. Stichwort Temperatur. In Hobbybäckerkreisen wird ja nicht gestritten, aber arg diskutiert, bei welcher Temperatur führe ich denn jetzt den Sauerteig. Die Roggenbrotbäcker sind da eher bei 30 Grad, die Weizensauerteigbrotbäcker führen ihren Sauerteig um die 28, die nächsten um die 24 Grad. All das wird ja Auswirkungen haben auf die Milchsäurebakterien. In welcher Art und Weise werden die denn beeinflusst durch die Temperatur? Ändert sich dann gleich wieder die Dominanz oder ist es nur eine Frage des Stoffwechsels der jeweiligen vorherrschenden Sorte?
Also ich würde jetzt mal sagen, im Bereich zwischen 14 und 28 Grad ist der Einfluss der Temperatur auf die Gemeinschaft von Bakterien und Hefen relativ gering. Also das, ich sage es mal, Dogma Fructilactobacillus sanfranciscensis und Crassastearnia humilis, das ist richtig, unabhängig davon, ob der Teig bei 14 Grad geführt wird, bei 8 Grad oder bei 24 Grad. Normalerweise empfehle ich, unter 25 Grad zu bleiben, weil ab 30 Grad wird es den Hefen zu warm. Und man kriegt dann vielleicht im letzten Teig eine schnellere Lockerungsaktivität, weil die Stoffwechselaktivität ist noch da, aber sie vermehren sich nicht so stark. Das heißt, man darf da durchaus bei 25 Grad oder bei 20 Grad bleiben. Bei tiefer Temperatur, ich sage es mal, bis zu 8 bis 12 Grad, das lässt sich relativ leicht einstellen, indem man den Teig mit kaltem Wasser anmischt und dann einfach stehen lässt. Der wärmt sich so langsam auf, dass dann ein großer Teil der Fermentation bei kalter Temperatur stattfindet. Da geht natürlich alles ein bisschen langsamer, aber langsam kann einen Vorteil haben, wenn man nämlich dann nicht zweimal am Tag anfrischen muss, um den Sauerteig aktiv zu halten, sondern nur einmal am Tag. Verändern tut sich's dramatisch, wenn man dann tatsächlich im Kühlschrank fermentiert, also bei 4 Grad. Die Hefen machen noch ein bisschen was, die normalen Milchsäurebakterien machen nichts mehr. Es gibt sehr wenige Beispiele. Wir haben eins untersucht, wo tatsächlich im Kühlschrank dauerhaft fermentiert wird. Da hat man eine sehr grundsätzliche Florenverschiebung und das dauert alles sehr langsam, weil es 7 Tage braucht, bis sich die Organismen nach dem Anfrischen wieder auf die alte Population hinkommen. Und die Sauerteige kann man nicht zum Teiglockern verwenden.
Ja.
Aber wie gesagt, es darf bis zu 8 Grad runtergehen. Und dann ist die Frage, ja gut, wie lange will ich, dass die Fermentation geht? Will ich 2 Tage bei 8 Grad, einen Tag bei 12 Grad oder 12 Stunden bei 16 bis 20 Grad?
Ja, dann höre ich jetzt schon die Fragen auf der anderen Seite der Hörerschaft. Was macht denn das mit der Säure? Die Regel hat sich herumgesprochen, je wärmer, umso milder schmeckt das Brot und je kälter, umso saurer wird das Ganze, wenn es ein reines Sauerteigbrot ist jedenfalls. Das hat ja schon auch einen Einfluss auf die Geschmackswahrnehmung, was die Säure angeht.
Das gilt nur für den klassischen Sauerteig. Die Beobachtung ist richtig, aber sie stimmt nicht für alle Sauerteige. Mhm. In einem klassischen Sauerteig, da fliegen einem ab 30 Grad fliegen einem die Hefen raus. Und warum sind die Hefen wichtig? Die größte Fructosequelle im Weizen und im Roggen sind Fructooligosaccharide. Und die Milchsäurebakterien haben aber kein Enzym, um die Fructooligosaccharide abzubauen. Im Gegensatz dazu, Hefen haben das Enzym. Das heißt, ohne Hefen haben die heterofermentativen Lactobacillen keine Fructose und ohne Fructose können sie keine Essigsäure machen. Es kann es aber durchaus sein, dass im Amateursauerteig andere Milchsäurebakterien drin sind, wo auch bei höherer Temperatur Essigsäure bilden. Das Zweite, was man beobachtet, das ist nicht sehr gut wissenschaftlich belegt, aber das ist eine Bäckerregel. Wenn man kalt führt, tut man die Hefestoffwechsel stärker in den Vordergrund rücken und den Stoffwechsel der Milchsäurebakterien rückt ein bisschen in den Hintergrund. Die Bäcker in Edmonton, die wollen nicht den säurebetonten San Francisco Sauerteig, sondern die wollen eher Brot mit dem geringeren Säureanteil und einem geringeren Essigsäureanteil, wo hier der Verbrauchererwartung eher entspricht. Das ist dann natürlich alles Weizenbrot. Und die führen bewusst sehr kühl, also bei 12 Grad bis 16 Grad. Teilweise wird die Stückgare dann bei 8 Grad gemacht. Die führen bewusst sehr kühl, um die Hefestoffwechsel und die Lockerung ein bisschen in den Vordergrund zu kriegen, um den Stoffwechsel der Milchsäurebakterien ein bisschen in den Hintergrund zu stellen. Das sind aber dann immer noch klassische Kasachstania humilis, Fructilactobacillus San Franciscensis Sauerteige.
Also aus der Praxiserfahrung mit den normalen Hobbybäcker-Sauerteigen, die wir ja zur Verfügung haben, ist es eigentlich genau umgekehrt. Also bei den ganz niedrigen Temperaturen, das würde ich mal ausschließen, also wenn ich die Stückgare dann über 8 Grad, 10 Grad, 5 Grad führe, dann ist der Effekt nicht da. Aber wenn ich meinen Sauerteig und auch den Brotteig relativ kühl führe, also um die 20 Grad, 22, 23 Grad, dann schmeckt das Brot doch deutlich saurer, als wenn ich das bei 26, 28 Grad tue. Wie ist da der Zusammenhang? Also auf der einen Seite wird es offensichtlich milder aus wissenschaftlicher Sicht. Auf der anderen Seite schmeckt das Brot vielen Hobbybäckern dann saurer, wenn es kälter wird.
Ja, also es ist schwierig zu sagen, ohne zu wissen, welche Bakterien und Hefen im Sauerteig drin sind.
Ja.
Und bei Amateursauerteigen weiß ich es nicht. Da bleibt, ich glaube, die Regel, dass die Hefen, wenn man unter 20 Grad geht, dass die Hefen langsamer werden als Bakterien. Das wird auch für die meisten Amateursauerteige gelten. Aber wie das dann aussieht, wenn man von 25 auf 30 Grad hochgeht, das hängt dann tatsächlich davon ab, welche Hefen drin sind. Und Saccharomyces cerevisiae, die hat nach oben in der Temperatur ein bisschen mehr Luft als Kasachstania humilis. Und da bleibt dem Bäcker, glaube ich, nichts anderes übrig, als auszuprobieren, wie verhält sich der Teig, wenn man deutlich 120 Grad fermentiert, also das Wasser aus dem Kühlschrank nimmt, um den Teig anzumischen, oder wenn man bei 30 Grad fermentiert. Und wie gesagt, zwischen 10 und 30 Grad hat man eine Spanne, wo sich die Zusammensetzung der mikrobiellen Gemeinschaft nicht grundsätzlich verändert, zu gucken, wann ist das Brot saurer, weniger sauer, wann wird es besser gelockert, wann ist es weniger gelockert. Eine zweite Schraube, an der man stellen kann, ist die Teigausbeute. Ein fester Teig kann durchaus das Hefewachstum ein bisschen stärker in den Vordergrund stellen als ein sehr flüssiger Teig, der also eine Teigausbeute von mehr wie 200 hat. Mhm. Und ich beobachte das auch, dass im Sommer hat es in der Küche 25 Grad und das Wasser ist ein bisschen wärmer. Im Winter hat die Küche 20 Grad und das Wasser ist ein bisschen kühler. Ich stelle also durchaus fest, dass sich der Sauerteig im Sommer und im Winter ein bisschen anders verhält, wo ich glaube, sagen würde, im Winter ist die Lockerung ein bisschen besser und ein bisschen weniger Säure drin, wobei ich habe das daheim nie systematisch untersucht, weil wir gesagt, das Brot schmeckt so oder so.
Tja, gibt's denn da eigentlich noch bei dir den Ehrgeiz, das rauszufinden, wenn du jetzt privat beim Backen bist und denkst, Mensch, das verstehe ich jetzt nicht oder das kann ich mir noch nicht richtig erklären. Also gäbe es dann auch erstens die Möglichkeit, das zu untersuchen und zweitens ist dann noch so viel Enthusiasmus da bei diesem Thema. Du beschäftigst dich jetzt, glaube ich, weit mehr als 20 Jahre mit Milchsäurebakterien. Ist da noch so viel Enthusiasmus da, sich dann auch im Privaten noch ausgiebig damit zu beschäftigen oder soll dann einfach das Brot auf den Tisch und gut ist?
Als Wissenschaftler ist der Enthusiasmus noch da, schlicht und ergreifend, weil es noch so viele spannende Fragen gibt, die wir noch nicht beantwortet haben. Also zum Beispiel die Beobachtung, dass ein einzelner Stamm über 19, 12 oder 3 Jahre stabil in einem Sauerteig erhalten bleibt, der in der Bäckerei geführt wird, die hätte sich vor 5 Jahren noch gar nicht beantworten lassen, schlicht und ergreifend, weil uns die Methoden gefehlt hat. Das Zweite, was ich im Moment beobachte, ist, dass die großen Industriebäcker anfangen, mit Sauerteig zu backen. Und da habe ich dann ganz viele Möglichkeiten, weil die wollen mit dem Sauerteig nicht lockern, die wollen mit dem Sauerteig nicht säuern, die wollen was ganz anderes machen als das, was bisher mit Sauerteig gemacht wurde. Und dadurch habe ich auch ganz andere Möglichkeiten, die bakteriellen und Gemeinschaften zusammenzusetzen, um zu gucken, dass die Brotqualität sehr gut wird. Als Amateurbäcker sehe ich das tief entspannt. Solange ich eine hinreichende Lockerungsaktivität habe und das Brot schmeckt und es tut's, da können die ein bisschen schneller sein, ein bisschen langsamer sein, ein bisschen mehr Säure, ein bisschen weniger Säure. Also da habe ich jetzt nicht den Ehrgeiz, das Beste aller Brote auf den Tisch zu kriegen.
Ich komme nochmal kurz zurück auf die Essigsäure. Die spielt ja geschmacklich eine große Rolle, darf nicht zu viel und nicht zu wenig sein. Ab und an hat man früher mal gelesen, es gibt auch Essigsäurebakterien in Sauerteigen. Irgendwann kippte dann die Lehrmeinung um und man meinte, Hefen und Milchsäurebakterien sind da drin und sobald Essigsäurebakterien im Spiel sind, ist das irgendwie schiefgelaufen. Und neuerdings lese ich ab und an wieder dezente Hinweise darauf, dass wohl doch Essigsäurebakterien mit im Spiel sind in klassischen Sauerteigen. Wie ist denn da der Stand?
Essigsäurebakterien können durchaus drin sein, wobei das sind immer Bakterien, die in der Minderheit sind. Und der Grund ist ganz einfach, Essigsäurebakterien brauchen unbedingt Sauerstoff. Ohne Sauerstoff wachsen sie nicht. Und wenn man jetzt im Kilogramm-Maßstab backt oder Sauerteig führt, und das Kilogramm, das kriegt man dann schon hin, wenn man für 3 Wochen Brot backen will, dann ist die Oberfläche im Verhältnis zum Volumen ist sehr klein und die Essigsäurebakterien können sich nur an der Oberfläche durchsetzen. Im Volumen, wo kein Sauerstoff da ist, kommen sie nicht vor. Wenn man das Volumen noch ein bisschen größer macht in der Bäckerei, können sie dann durchaus 10 bis 50 Kilogramm sein, in denen geführt wird. Da habe ich ja noch weniger Oberfläche und noch mehr Volumen. Das heißt, da spielen die Essigsäurebakterien noch eine deutlich geringere Rolle. Wenn ich aber die Essigsäure, den Sauerteig über mehrere Wochen im Kühlschrank habe und das Glas nicht hermetisch abgeschlossen ist, dann kann es durchaus sein, dass Essigsäurebakterien während der 2, 3, 4 Wochen Kühllagerung an der Oberfläche zu etwas größeren Keimzahlen heranwachsen und dann die erste, zweite Führung nach der Kühllagerung ein bisschen eine kräftigere Essignote hat. Also die Essigsäure im Sauerteig, die kommt weit überwiegend von heterofermentativen Lactobacillen und die Essigsäurebakterien haben da nur eine kleine Rolle zu spielen.
Jetzt fiel mir gerade noch ein, nach den ganzen Stellschrauben, die wir durchgesprochen haben, es gibt eine spezielle Sauerteigführung im Roggenbereich, die heißt Schaumsauerführung, die macht, glaube ich, kaum noch einer. Aber da ist das Ziel, möglichst viel Sauerstoff einzubringen und die Teigausbeute jeder Stufe, es sind gleich 5 Stufen, ist weit, weit über 200, also ein ziemlich weiches Zeugs. Und da ist immer das Argument, möglichst weich, möglichst viel Luft einschlagen, damit der schön mild wird. Jetzt habe ich gerade ja gehört, Sauerstoff regt die Essigsäurebildung an und weich ist vielleicht auch nicht so gut, wenn es um den Trieb geht, weil dann die Hefen im Vergleich zu den Milchsäurebakterien etwas unterliegen. Was ist der Vorteil oder die Erklärung für diesen Schaumsauerteig, falls du das beantworten kannst und davon gehört hast?
Ich habe davon gehört, aber ich habe mich damit schon lange nicht mehr beschäftigt. Das war, glaube ich, eine Geschichte, die in den 60er, 70er Jahren in Detmold entwickelt wurde. Ich glaube, die hat sich nie richtig durchgesetzt, weil in dem Moment, wo man den Sauerteig immer ordentlich rühren muss, um Sauerteig einzuschlagen, ist der Aufwand so viel höher, dass man ihn auch mit anderen Mitteln erreichen kann. Und wie gesagt, wenn man die Essigsäure raushaben will, dann geht man mit der Temperatur hoch, dann sind die Hefen weg und das Ganze wird ein bisschen milder, weil mehr Milchsäure drin ist im Verhältnis zur Essigsäure. Und wenn man viel Essigsäure haben will, die einfachste Möglichkeit ist, Saccharose zuzusetzen. Die wird von den Milchsäurebakterien und von der Hefe ganz schnell zu Glucose und Fructose umgesetzt. Und dadurch habe ich eine vermehrte Essigsäurebildung. Um das zu illustrieren, wir haben eine Zeit lang, wenn man die richtigen Milchsäurebakterien hat, kriegt man aus Saccharose auch ein Polysaccharid gebildet, wo das Volumen vergrößert. Wir haben also eine Zeit lang mit Sauerteigen gearbeitet, wo 10-20% Saccharose drin waren. Also auf 100 Gramm Mehl kamen dann 10 oder 20 Gramm Saccharose. Das ist eine ordentliche Menge. Aber wenn man da mit dem falschen Organismus arbeitet, hat man hinterher so viel Essigsäure im Brot, dass das Brot praktisch durch die Essigsäure verdorben ist und nicht durch das Polysaccharid besser geworden.
Alles klar. Es wäre schön, wenn man immer mal in sein Glas schauen könnte und sofort weiß, wer da drin lebt. Dann kennt man vielleicht auch die Führungsbedingungen ein bisschen besser. Geht aber nicht so einfach. Wie sieht's denn aus in der Forschung, um mal ein bisschen allgemeiner zu werden? Ist das eher bei dir am Lehrstuhl eher industriebezogene, anwendungsbezogene Forschung oder schon tiefe Grundlagenforschung, die jetzt gar nicht unbedingt erstmal eine Anwendung braucht?
Beides. Also der Nachweis, dass Stämme stabil in einem Sauerteig, der in der Bäckerei geführt wird, über Jahre hinaus stabil bleibt. Das würde ich sagen, eher in der Grundlagenforschung angeordnet. Andere Untersuchungen zur Ökologie oder zum Stoffwechsel sind auch in der Grundlagenforschung ausgerichtet. Aber wir haben auch sehr viel praxisorientierte Projekte. Zurzeit arbeiten wir mit 3 Bäckereien zusammen, die in sehr unterschiedlichen Produkten mit Sauerteig die Zutatenlisten verkürzen wollen. Und da haben wir durchaus den direkten Bezug zur Anwendung. Das Schöne, wenn man sowohl grundlagenorientiert als auch praxisbezogen arbeitet, ist, dass man immer wieder mit der Nase auf Fragen gestoßen wird, die sich andere gar nicht stellen. Zum Beispiel, das war also einfach Interesse in der Grundlagenforschung. Nachdem ich hier angefangen habe, hat man das gemacht, was wir auch in Deutschland gemacht haben. Wenn ich von einem Sauerteigbäcker gehört habe, sind wir hingefahren, haben uns mit den Bäckern 2 Stunden lang unterhalten, eine Probe gezogen und dann die Organismen ins Tiefhilf, also als Reinstämme konserviert. Und dadurch hatte ich die Proben, die es uns ermöglicht haben, zu gucken, wirklich über sehr lange Zeiträume die Isolate zu vergleichen, sind es noch die gleichen oder sind es nicht mehr die gleichen. Also ich habe immer den Eindruck, dass genaues Nachfragen, genaues Hinfragen, was machen die Bäcker, wie machen es die Bäcker, sehr wichtig ist, um dann auch tatsächlich in der Grundlagenforschung die Fragen zu beantworten.
Ja, zum Abschluss frage ich vielleicht mal, wir backen jetzt seit mehreren tausend Jahren mit Sauerteig Brot und ich habe den Eindruck, so sehr viel wissen wir dann doch noch nicht. Also es gibt definitiv mehr Fragen als Antworten. Was sind denn aktuell die Fragen, die dich speziell als Forscher oder auch die Community der Sauerteigforscher umtreiben?
Gut, es gab mehrere Trends. Eine Frage, die ist eher in Nordamerika interessant als in Europa. In Nordamerika sind im Prinzip etwa 10% der Leute haben eine Nicht-Zöliakie-Weizenunverträglichkeit. Mhm. Das heißt, die vertragen normales Brot nicht. So, und jetzt ist die große Frage, warum? Da muss man dazu sagen, dass wenn ich hier in den Supermarkt gehe und Brot kaufe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Brot eine Stückgare keine Teigruhe hatte und eine Stückgare von weniger als einer Stunde, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Das heißt, die Fermentationszeiten sind wesentlich kürzer, als man die in vielen anderen Prozessen hat. Und viele von den Leuten mit dieser Nicht-Zöliakie-Weizenunverträglichkeit vertragen Sauerteigbrot oder anderes Brot mit einer langen Teigführung sehr gut. Und die große Frage, die wir nur teilweise beantworten können, ist, warum? Warum ist Sauerteigbrot oder Sauerteigpasta, warum sind die für viele Leute besser verträglich als der nordamerikanische Industriestandard? Die zweite Frage ist, und das baut das auf das darauf an, was wir vorher geredet hatten, wenn Stämme über 18 Jahre in einem Sauerteig stabil bleiben, ist tatsächlich möglich, dass Fructi Lactobacillus sambratescensis praktisch domestiziert wurde. Und da will ich noch ein bisschen dranbleiben. Und die dritte Frage, wo wir im Moment noch kläglich scheitern, ist die Zutatenliste kürzer zu machen. Wenn ich in den Laden gehe in Edmonton, ich krieg Brot mit einer Zutatenliste Mehl, Wasser, Salz. Seit 3 Jahren ist das kommerziell erhältlich und es wird tatsächlich mit Sauerteig als einzigem Teiglockerungsmittel gelagert. Die normale Zutatenliste sieht ein bisschen anders aus. Da habe ich also meistens drei Konservierungsstoffe. Ich habe mehrere Emulgatoren, ich habe Kleber drin, ich habe in vielen Fällen noch Oxidationsmittel und Hydrokolloide drin. Und da ist jetzt die spannende Frage, wie komme ich von so einer Zutatenliste auf Mehl, Wasser, Salz, ohne Qualität und Verbraucherakzeptanz grundsätzlich zu verändern. Und das ist im Moment noch eine offene Frage, weil es schlicht und ergreifend keiner gemacht hat, weil Supermarktbrot war Supermarktbrot, Bäckereibrot war Bäckereibrot, aber das Supermarktbrot auf eine Zutatenliste runterzubrechen, wie man sie in der Bäckerei hinkriegt, im kleinen Maßstab, da habe ich noch viele Fragezeichen.
Das heißt, es gibt noch viel zu tun und eine Frage erlaube ich mir jetzt noch zum Abschluss, und zwar gehen wir ganz an den Anfang zurück. Wie bist du auf die Milchsäurebakterien gekommen? Es hätte ja auch alles anders sein können als Forschungsobjekt.
Es hätte alles ganz anders sein können. Da war ein bisschen Zufall mit drin. Als ich mich 1992, ist schon eine Weile her, nach einer Diplomarbeit umgesehen hatte, war ich an Biochemie und an Mikrobiologie interessiert. Also das war mir klar, dass die Diplomarbeit entweder Enzyme oder Bakterien als Studienobjekt beinhalten. Es gab zu dem Zeitpunkt zwei Professoren, die auf den Gebieten gearbeitet hatten. Der eine auf Enzyme in der Fruchtsaftverarbeitung, der andere auf Bakterien, Milchsäurebakterien. Es hat, wie der Zufall so will, der spätere Inhaber einer deutschen Sauerteigfabrik hat bei meinem Professor promoviert. Das Thema Sauerteig war also im Labor, war es akut. Und ich habe dann von den zwei Interessensgebieten eins ausgewählt und habe mit Sauerteig angefangen. Und das Thema hat mich seither nie wieder losgelassen. Ich habe es geschafft, denn bei der Habilitation in München das Thema durch Drittmittelfinanzierung akut aktuell zu halten, weil dort mein eigentlicher Schwerpunkt, der von mir erwartet wurde, war ein anderer. Aber ich habe es geschafft, die 6 Jahre in München rumzukriegen und zum Thema Sauerteig international aktuell zu bleiben. Und als ich dann nach Kanada kam, wäre es nicht gut gewesen, das Thema zu verlassen, weil ich schlicht und ergreifend so etabliert war. Und zwischen 2005 und 2015, ich sage es mal, es war alles Spielgeld, ein bisschen Geld zur Grundlagenforschung, das ich einwerben kann, Stipendiaten, wo ich keine Gehälter bezahlen musste. Das lief also alles am Rande im Wesentlichen. Erst seit 2015 habe ich tatsächlich von der Industrie das Interesse, gezielt Projekte zu finanzieren für anwendungsbezogene Arbeiten. Aber das war, wie gesagt, eine Mischung aus Zufall, und dann habe ich die Gelegenheit am Schopf gepackt und blieb dabei.
Sehr schön. Ja, du hast ein bisschen Termindruck. Ich hätte sicherlich noch eine Stunde tiefer gehen können, aber vielleicht treffen wir uns einfach nochmal irgendwann wieder und schauen mal, was die aktuelle Forschung so macht, und gehen auch nochmal auf ein paar Details ein. Ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal für deine Zeit, Michael, und wünsche dir weiterhin gute Forschungsideen und Erfolge dabei.
Ja, vielen Dank. Dir auch alles Gute, und das kann man durchaus wiederholen. In meiner Grundlagenvorlesung Lebensmittel, Mikrobiologie ist das Thema Sauerteig kurz vor Vorlesungsende normalerweise, also am Ende der anderthalb Stunden. Und mein Standard ist schon immer, die nächsten 3 Stunden rede ich über Sauerteig. Und ich hätte wahrscheinlich kein Problem, da 3 Stunden rumzukriegen. Aber das lassen wir jetzt mal für heute. Und wenn sich wieder Gelegenheit ergibt, kann man das wiederholen. Vielen Dank.
Sehr gern. Dankeschön.
Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.